als zu denen, die uns die Nächsten sind. So dass ich schon zwischendurch gesagt habe, eigentlich sollte man seinen Feind heiraten, der hätte es verdient. Das ist natürlich zugespitzt und ein bisschen belustigend gesagt, aber ist es nicht auch ein Gedanke, über den sich ernsthaft nachzudenken ließe? Also das wäre so die Frage, woran leiden wir? Wichtig ist dann die zweite Frage, weil das in der Frage vorkommt, müssen wir leiden? Ich meine, dass man sagen muss, sobald es außer uns noch etwas gibt, kann nicht alles nach unserem Willen gehen. Erst recht nicht, wenn wir nicht auf etwas anderes treffen, sondern auf jemand anderen. Schon, dass wir sind, können wir nicht gewollt haben, weil wir noch gar nicht waren. Und so können wir auch nicht gewollt haben, was und wie wir sind, für uns selbst, in der Welt und unter anderen Freiheitswesen. Also, geschaffene Freiheit hat unvermeidlich Grenzen. Und wenn ich sage, wir leiden an unseren Grenzen, dann ist das Leiden unvermeidlich. Je größer unser Lebensraum, je größer unser Freiheitsraum, umso länger wird sozusagen die Grenze zu dem, was wir nicht sind. So, je größer eine Insel ist, desto länger wird das Ufer zum Meer, was sie nicht ist. Es ist also nicht so, dass das Leiden abnimmt, wenn wir größer werden oder mehr werden, sondern die Erfahrung dessen, was uns fehlt, nimmt noch zu. Drum hat zum Beispiel der Buddha gesagt, Leben ist Leiden, wir müssen eigentlich den Durst verlernen, denn jede Wunscherfüllung ist wie Salzwasser trinken. Es wird eigentlich immer noch mal schmerzlicher. Und diese Situation bringt nun das freie Geschöpf in die Versuchung, auch die Liebe des Schöpfers für begrenzt zu halten. Warum bin und habe ich nur das, was ich bin und was ich habe? Warum habe ich nicht mehr? Gott liebt mich, sonst wäre ich gar nicht da. Aber offenbar liebt er mich nicht sehr, denn warum gibt er mir nicht mehr? Das ist die Versuchung, meine ich, in die das Geschöpf unweigerlich kommt, wenn es ein Geistgeschöpf ist. Das heißt, wenn es einen unendlichen Horizont hat und davor seine Endlichkeit, so viel er auch immer haben mag, wegschmilzt wie ein Nichts. Denn so viel, wie wir haben, unendlich mehr ist das, was wir alles nicht haben. Also sagt man sich, kann die Liebe nicht besonders groß sein. Diese Situation fordert uns heraus, zu glauben, zu vertrauen, dass in dem Wenigen, was Gott uns gibt, ist es denn wirklich so wenig? Na, ein Blick auf alles geblickt schon. In diesem Wenigen, was er uns gibt, gibt er uns nicht wenig Liebe, sondern seine ganze Liebe. Das heißt, dass ich die Liebe nicht am Maß der Gabe messe, sondern die Gabe so wie ein Sakrament der Liebe sehe. Das hat aber das Geschöpf nicht getan. Diese Zuvorkommenheit Gottes hat das Geschöpf, indem es für Misstrauen, Kleinglaube, sagt die Schrift, optiert hat, nicht bestanden, diese Probe. Und statt zu warten, was ihm geschenkt wird, zum Beispiel im Paradies, greift es selber zu. Und das steht nun beim Philosophen Hegel, dass wer sich das Leben nimmt, sich den Tod gibt. Es gibt nämlich Dinge, die mache ich kaputt, wenn ich sie nehme, statt sie zu erwarten und zu bekommen. Das gilt schon für ein einfaches Kompliment. Wenn man ein Kompliment bei jemandem herauskitzelt, kann man es nicht mehr frei bekommen. Und dann nimmt man nicht bloß sich das Leben, sondern auch anderen. Drum folgt ja auf den Raub des Sündenfalls dann gleich der Mord. Der Brudermord. Ich meine, dass man sagen muss, Schöpfung ist wohl nur dialogisch denkbar. Das heißt, es gibt keine Schöpfung ohne Freiheit. Wenn es Schöpfung gibt, muss es Freiheit geben. Aber muss es denn die Schöpfung geben? Im Gegenteil, wäre doch ein Gott, der schaffen müsste, wäre gar nicht mehr Gott. Muss es zweitens, wenn es die Freiheit gibt, das Böse geben? Ich meine, keineswegs, das wird immer wieder behauptet. Vielleicht ist es so, nach dem, was ich eben gesagt habe über diese Schaffung des freien Geschöpfes, dass die Möglichkeit, sogar die Versuchung zum Bösen, zur geschaffenen Freiheit dazugehört, eben angesichts dieser Situation, dass ich mir immer denken könnte, was ich noch alles haben könnte, aber nicht habe. Aber daraus folgt doch nun wahrhaftig nicht, dass ich in dieser Versuchung erliegen muss. Selbst wenn wir sagen, alle Menschen würden in dieser Versuchung fallen, folgt daraus immer noch nicht, dass sie fallen müssen. Das ist eine völlig leere Behauptung. Da verwechseln wir eben verschiedene Formen von Möglichkeit. Sonst im Leben ist es so, wenn etwas möglich ist, zum Beispiel Chinesisch zu lernen, dann ist es noch besser als bloß die Möglichkeit, in die Wirklichkeit zu gehen. Anders ist das beim Bösen. Da gehört die Möglichkeit zu unserem Leben dazu, aber die Wirklichkeit ist kein Gewinn. Unter Christen, meine ich, sollte das schon deswegen einleuchten, weil ja nach unserem Glauben Jesus Christus ohne Sünde war und ein voller Mensch. Wenn die Sünde zum Menschen gehört, wäre er kein voller Mensch. Die Versuchung gehört noch dazu. Es steht im Hebräerbrief, dass auch er versucht wurde. Und wir lesen es im Evangelium. Aber in der Versuchung fallen, das gehört nicht zum Wesen des Menschen, mag es auch zu unserer Wirklichkeit gehören. Da gibt es also keinen Muss. Und ein drittes, wenn es nun die böse Freiheit gibt, muss sie denn bleiben? Nein, Gott wäre nicht weniger Gott, wenn er ihrer Selbstzerstörung ihren Lauf ließe. Und deswegen ist eine der vorherrschenden Antworten der Rabbinen auf die Frage nach dem Leid in der Welt die, dass sie sagt, das Leid entspringt der Barmherzigkeit Gottes für die Übeltäter. Weil wir, so unbekehrt wie wir sind, immer noch leben und leben dürfen, leiden unsere Nächsten unter uns. Wenn wir weg wären, hätte das vielleicht schon aufgehört. Also auch das nicht als eine erschöpfende Antwort gedacht, sondern darauf hingewiesen, was da nochmal drin steckt. Dass wir also bis jetzt erstmal gesagt haben, etwas über woran wir leiden, an unseren Grenzen und am Bösen, sowohl was wir leiden, wie was wir selber tun. Und dann zur Frage, was wir leiden, ob wir leiden müssen. Und wenn wir sind, gehört ein gewisses Maß an Leid zu unserem Leben. Das hätte auch im Paradies dazu gehört. Auch dort gilt, wie Clive Davis Lewis gesagt hat, wenn ein Stein dort liegt, wo ich ihn haben will, kann er nicht dort liegen, wo du ihn haben willst, außer wir hätten zufällig denselben Wunsch. Das ist also eine Gelegenheit zur Zuvorkommenheit, zur Rücksichtnahme, zum Nachgeben, aber es ist auch zunächst einmal ein kleines oder größeres Leid. Sobald es mehr als einen Menschen gibt, gibt es Differenzen und Differenzen haben immer auch etwas mit dem Leid zu tun. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle so einen Einschnitt machen sollten und eine kleine Pause, ehe ich dann weitergehe mit dem Gedanken, dass der Schmerz, das wäre der nächste Schritt, nämlich auch etwas Diensthaftes hat. Der dritte Schritt ist der, ich hatte es schon kurz angezeigt, dass der Schmerz etwas Dienendes hat, so weh er tut und so sehr die Frage bleibt, warum er so weh tun muss, ob das so sein muss. Und zwar beziehe ich mich hier vor allen Dingen auf den Literaturwissenschaftler und den Philosophen und Laientheologen Clive Staples Lewis, der sicher den meisten der Hörer auch bekannt ist, der spricht dem Schmerz einen dreifachen Dienst zu. Er sagt als erstes, der Schmerz zeigt uns, dass etwas mit uns nicht stimmt. Er weckt uns auf aus dem Schlaf unserer Dickfälligkeit und Fühllosigkeit. Es ist ja erstaunlich, wie schläfrig, um es mal so zu sagen, der Mensch sein kann. Der kann die besten Dinge essen und trinken, zum Beispiel ohne wirklich darauf zu achten, was er dort tut. Eine kostbare Speise, einen wunderbaren Wein und er merkt überhaupt nicht, was er dort zu sich nimmt, abgelenkt und gedankenlos, wie er ist. Von dort her hat Lewis in seinem Buch über den Schmerz genannt, das Megafon Gottes. Er sagt, er flüstert in unseren Freuden, er spricht im Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er laut, er weckt uns auf. Er zeigt, dass mit uns etwas nicht stimmt. Augustinus hat gesagt, das sei die Gerechtigkeit Gottes, dass ein ungeordneter Geist sich selbst zur Strafe wird. schlechtes Gewissen und dergleichen heißt eigentlich, etwas reibt und scheuert. Wirklich wohl fühlt man sich nur, wenn man halbwegs gut ist oder sich bemüht, gut zu sein. Das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, dass der zweite Dienst, dass der Schmerz eine doppelte Täuschung und Illusion in uns zerstört. Erstmal die, dass wir meinen, was wir hätten, das gehörte uns.